Also Ungewissheit ist nicht zu wissen, was passiert. Und die Unsicherheit kann daraus entstehen als Gefühl. Aber ich sage ja nicht, ich fühle mich ungewiss. Ich fühle mich unsicher. Und die Frage ist ja, wie schaffe ich Sicherheit in der Ungewissheit?
Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Ungewissheit und darum, wie wir mit ihr umgehen können, warum sie nun mal zum Leben und auch zur Zukunft dazugehört und wir nicht wissen, was kommt. Und auch in Organisationen, obwohl der Wunsch nach Planungssicherheit nachvollziehbar ist, Veränderung und auch Unvorhergesehenes nun mal Teil des Alltags sind. Und ich habe mit meiner Interviewgästin Rike Petzold darüber gesprochen, wie wir das auf der individuellen Ebene angehen können, wie wir auch diesem Unbehagen begegnen können, wenn wir dem Ungewissen begegnen, wenn wir uns vielleicht auch unsicher fühlen und was wir auch auf Organisationsebene tun können, um vielleicht auch einen selbstverständlicheren Umgang mit Veränderung und dem Ungewissen zu finden. Rike Petzold berät, schreibt, lehrt, hält Vorträge rund um die Themen Bürgerbeteiligung, Emergenz, Unsicherheit, Future Literacy und auch Systemveränderung, hat ein Buch geschrieben zum Thema Ungewissheit, das heißt ohne festen Boden, wie wir mit Ungewissheit besser umgehen und warum wir sie brauchen. Außerdem ist Rike Leiterin des Instituts für praktische Emergenz und erforscht neue Wege, lebendige Systeme von innen heraus zu transformieren und begleitet Führungskräfte und Organisationen in Veränderungsprozessen bzw. in ihrer Arbeit im Umgang mit dem Ungewissen. Wir haben ein ganz vielseitiges, spannendes Gespräch geführt, zum Beispiel auch über KI gesprochen und darüber, wie wir Lust darauf machen können, neue Themen, Themen, die sich vielleicht auch nicht so sehr wie die eigenen anfühlen, anzugehen und der Ungewissheit vielleicht auch mit noch mehr Bewusstsein über die eigene Wirksamkeit und den eigenen Einfluss zu begegnen. Ein wirklich richtig schönes, spannendes Gespräch und ich freue mich, es jetzt mit dir zu teilen und wünsche dir ganz viel Freude dabei und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Rike. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Wir wollen heute über das Ungewisse sprechen. Und bevor wir richtig tief einsteigen auf der individuellen, aber auch auf der Organisationsebene, wie bist du denn zum Ungewissen gekommen?
Es gibt wahrscheinlich, kennen es andere Leute auch, wenn es so Themen gibt, die einen so magisch anziehen. Also das war halt irgendwie immer wieder das Thema zuerst Unsicherheit. Dann bin ich auch drauf gekommen, so es geht mir eigentlich mehr um das, dass ich mich nicht auskenne und dass ich nicht weiß. Und das hat mich in verschiedenen Kontexten begleitet. Also zum einen bin ich, also das ist vielleicht auch gar nicht wichtig, aber ich bin geboren in einer Schilddrüse und das war damals vor über 40 Jahren inzwischen noch nicht so häufig, dass man das so früh entdeckt hat. Und das hat natürlich auch meine Eltern wahnsinnig verunsichert, weil man noch nicht wusste damals, wie sich das entwickelt. Und von daher kann ich mir vorstellen, aber wie gesagt, ich habe ja keinen Vergleich, ich weiß ja nicht, wie es mit Schilddrüse gewesen wäre, aber ich bin wohl schon sehr früh so, weiß nicht, ich musste mich vielleicht verbünden mit diesem Nichtwissen und wie es wird. Und das war so ein bisschen so ein erwartungsfreier Raum, sage ich gerne. Also ich erinnere mich da sehr gern dran, weil das war so eine Phase von, ich durfte irgendwie so alles, weil nichts erwartet wurde, weil nicht klar war, wie ich mich überhaupt entwickle. Und vielleicht ist das schon der Samen gewesen dafür. Und dann später bin ich gerne in alles reingesprungen. Also ich habe mich tatsächlich auch eher schnell gelangweilt, wenn ich es schon kannte und so dieses, ich weiß nicht, wie es wird, ich kenne mich nicht aus, habe mich total magisch angezogen, aber irgendwie, ob das Reisen waren oder Auslandssemester oder also you name it, das war irgendwie immer so, habe mich immer angezogen.
Und wie bist du dann konkret, was hast du so die letzte Zeit dazu gemacht? Vielleicht einfach so rum. Wie war dann so dein Weg, um das auch in die Welt zu tragen?
Ich dachte ja immer, das ist normal, weil ich habe ja nur mich selber als Referenzpunkt so. Und dann habe ich aber irgendwann so ein bisschen mitgekriegt, dass von außen öfter mal die Frage kam, so, aber Wie geht das? Wieso, wie traust du dich das? Oder hast du da keine Angst oder machst du da irgendwie keine großen Gedanken und keine Sorgen? Und da habe ich dann so gemerkt, okay, anscheinend gibt es da irgendwie was zu erforschen. Und dieser Umgang mit dem Nichtwissen und mit der Ungewissheit, das ist doch vielleicht was, wo man gewisse Strategien entwickeln kann. Ja, und vielleicht habe ich ein paar von diesen Strategien einfach irgendwie schon unbewusst, weiß ich nicht, ausgebildet oder einfach schon mitgebracht. Und ich muss ja jetzt nur noch rausfinden, was das für Strategien sind und den anderen irgendwie erklären, wie es geht und super. Und so einfach war es natürlich überhaupt nicht. Wir sind dann fast forward mit unserer Patchwork-Familie segeln gegangen, auf Segelboot gezogen. Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass mit Strategien dann doch nicht getan ist, sondern dass da auch ganz viel Vertrauen dazugehört, ganz viel Demut dazugehört, ganz viel eine bestimmte Einstellung auch dazugehört. Und dann hat mich das Thema so fasziniert, also dieses Aushalten von, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich weiß nicht, was passiert, ich kenne mich nicht aus. Und da haben sich ganz viele andere Themengebiete daraus auch noch ergeben. Also ob das jetzt irgendwie Gehirnforschung war oder also bis hin zu Physik, natürlich andere Naturwissenschaften, aber auch Religionen, wie sich andere spirituelle Ecken damit beschäftigen, mit dem Thema Nichtwissen. Und das war so ein ganzer Themenfächer, der sich dann für mich geöffnet hat.
Und den hast du dann in deinem Buch auch zusammengefügt?
Ich habe es versucht. So ein paar, ja. Ein paar von den Falten von dem Fächer ein bisschen sichtbarer vielleicht auch zu machen, ein bisschen verständlicher zu machen, weil das Faszinierende für mich an dem Thema ist eben diese Vielfalt. Also dass man so aus ganz unterschiedlichen Richtungen und auch Sachgebieten, Fachgebieten da drauf gucken kann.
Und was war so vielleicht so eine Sache, die besonders überraschend war?
Ich glaube, für mich am meisten überraschend war, dass es dann eben nicht die Strategien sind, die am meisten helfen. Also die sind schon hilfreich, sondern dass es vor allem dieses, also sagen wir mal so, ich hatte halt vor, dieses strategische, okay, wie überspringe ich das? Wie überspringe ich die Ungewissheit? Und was mich am meisten überrascht hat nach der ganzen Beschäftigung, war, dass zumindest für mich persönlich der Wert tatsächlich in dem Nichtwissen drin liegt. Also gar nicht mal die Strategie, da drüber zu hüpfen. Das sind super Krücken und das hilft auch. Aber so dieses drin bleiben können eine Zeit lang und das eben zum einen auszuhalten, aber zum anderen vor allem zu halten, das war eigentlich für mich so die größte Erkenntnis. Und dahingehend waren eigentlich auch die letzten Jahre so die Beschäftigung, wie schaffe ich das dann tatsächlich, diesen Raum offen zu halten und das auszuhalten, dass ich es nicht weiß. Und dann diesen Wert da drin und diese Dinge, die da auch entstehen können und dann eben auch dieses Stichwort der Emergenz, also das, was auftaucht aus dem Nichtwissen, das war für mich das eigentlich Überraschende.
Wir beschäftigen uns sehr viel mit Führungsarbeit und wir haben das genannt in unserer Arbeit, das ist auf jeden Fall ein Teil davon, Ambiguitätstoleranz, also so das Aushalten, was ich total in Führungsstärke auch stecken sehe, aushalten zu können, dass Sachen auch koexistieren können, die sich erstmal oberflächlich vielleicht widersprechen. Also es kann beides da sein und es gibt eben nicht die einfache Antwort. Und ich frage mich manchmal wirklich, was würde sich ändern in der Welt, wenn wir das alle könnten?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde auch sofort unterschreiben, die Ambiguitätstoleranz ist, entweder ist es vielleicht sogar einfach ein anderer Ausdruck oder eine ganz, ganz nahe verwandte Zwilling von Ungewissheitstoleranz, tatsächlich dieses, das stehen lassen zu können, das jetzt nicht klar benennen zu können, dass es Dinge gibt, die sich vielleicht widersprechen, dass man Sachen einfach nicht weiß und dass es okay ist, das nicht zu wissen. Und die Ungewissheitstoleranz geht dann vielleicht nochmal einen kleinen Schritt weiter, jetzt wo ich drüber spreche, dass du da sogar das nicht nur eben aushältst, sondern dass es dann dieser Wert, der da drin ist, also zu sagen, okay, scheiße, es fühlt sich richtig unangenehm eigentlich jetzt an, aber ich habe durch das, dass ich das vielleicht schon erfahren habe vorher, die Erfahrung gemacht und ich weiß deswegen, dass irgendwann was auftaucht und dass da auch ein Wert drin liegt deswegen in dem Nichtwissen und dass dieser Raum, weil wir uns durch Wissen auch sehr einschränken können, durch dieses vermeintliche Wissen und durch vermeintliche Gewissheit wahnsinnig einschränken können und auch zu dieses Vertrauen zu haben und irgendwo auch dieses Wissen, wieder paradox, dass in diesem Nichtwissen tatsächlich, ja, dass da was auftaucht, dass immer was auftaucht, weil es passiert immer was.
Super interessant. Weil es ist auch eine Mischung aus Fühlen, also dieses Vertrauen zu fühlen, in das Gefühl zu gehen und gleichzeitig aber eben auch kognitiv auf einer Metaebene reflektieren zu können. Das ist aber, auch wenn es sich vielleicht unangenehm anfühlt, ich weiß, dass da was kommt oder was kommen kann und darauf darf ich dann aber auch, ich darf auch in das Gefühl des Vertrauens so reinfinden irgendwie, weil, also ich kann mich damit auch selbst sehr verbinden mit diesen Momenten, die ja ganz unterschiedlich sein können. Ich glaube, dass viele, die hier zuhören oder vielleicht auch jede Person irgendwie einen Zugang dazu findet, weil es ja vielleicht auch dem Reflex entspricht, dem ausweichen zu wollen, ne? Weil es eben dieses Unbequeme, Ungewisse bringt ja auch Ängste zum Vorschein, die auch vielleicht unangenehm sind. Mhm. Auf so einer individuellen Ebene, wenn wir da mal bleiben. Ich weiß, du bist auch viel im Organisations- oder im Systemkontext unterwegs, aber so auf einer ganz individuellen Ebene. Jetzt weiß ich, die Strategien bringen nicht so viel, aber es kann ja auch eine Strategie sein, zu wissen, dass ich das in dem Moment halten kann. Insofern hast du vielleicht noch ein paar konkrete Gedanken dazu für alle, die sich fragen und vielleicht auch gerade aktuell in einer Situation sind, in der sie am liebsten raus und drüber springen würden.
Ja, kann ich dir total gerne sofort geben. Ich hatte noch einen Gedanken zu dem, was du gesagt hast, zu diesem ungemütlich oder zu diesem unangenehm, also dass es sich einfach echt blöd anfühlt, das nicht zu wissen und dann aber auch tatsächlich sich klar zu machen, dass diese Gewissheiten, die wir so schätzen und die wir so lieb haben und die wir so gern haben, wo wir eigentlich uns gerne sofort wieder hinflüchten würden, ganz oft, das sind ja ganz oft vermeintliche Gewissheiten, das sind ja auch ganz oft Dinge, an denen wir uns festklammern, obwohl sie vielleicht dann doch nicht ganz so gewiss sind, wie wir gerne meinen. Und das finde ich eben dann ganz spannend, weil was wir von der Welt ja wahrnehmen, ist ja auch nur so ein kleiner Ausschnitt. Und wie wir uns dann irgendwie auch unsere Wirklichkeiten zusammenbauen, ist ja irgendwo auch wieder ein Ausschnitt. Deswegen sagt man ja auch, bei komplexen Problemstellungen brauchen wir ganz viele verschiedene Perspektiven, weil die sich dann wiederum zusammensetzen können, wie so ein Mosaik oder wie so ein Puzzle. Also ich habe irgendwie auch als Einzelner gar nicht die Fähigkeiten, Situationen so komplett zu überblicken. Das heißt, meine Gewissheit ist sowieso wahnsinnig begrenzt. Und von daher ist es vielleicht auch die Frage, wie gerechtfertigt das überhaupt ist, dass ich mich so wohlfühle und so einkuschel in meiner Gewissheit, weil letztendlich ist sie vielleicht gar nicht so viel sicherer, als wenn ich es nicht weiß, ja. Und jetzt zu deiner Frage mit den Strategien. Also eine Strategie, die ich ganz gerne mag, die habe ich selber vom Segeln eigentlich mitgebracht. Und zwar, also wir mit dem Segelboot über den Atlantik gesegelt sind, war ja auch vorher die Frage, okay, wie kann man sich jetzt vorbereiten, ob was nicht klar ist, was passiert. Also wir haben ja keine Ahnung, stimmt nicht ganz. Es gibt eine Wettervorhersage, die ist ziemlich akkurat, 2017 war das, glaube ich, damals oder 2018 schon. Also wir sind ja nicht irgendwie losgefahren mit Sextant und Kompass. Also Kompass hatten wir natürlich schon dabei, aber wir haben ja unsere ganzen elektronischen Wetterdaten immer runtergeladen gehabt. Also von daher war das jetzt nicht eine ganz so abenteuerliche Geschichte wie vielleicht noch vor 50, 70, 90 Jahren. Und trotzdem hat man ja einfach ganz viele Situationen, die passieren können, wo man gar nicht weiß, ja, es können Verletzungen passieren, es kann was kaputt gehen am Boot, es kann irgendwie was auslaufen, es kann vielleicht auch mal ein Leck auftreten, also es gibt da viel Ungewissheiten und da ist die Frage ja auch vorher, wie bereitet man sich dann vor, wenn man ganz viel nicht weiß und wenn man dann irgendwo auch nicht so super schnell Abhilfe schaffen kann, weil ich kann ja jetzt nicht rechts ranfahren und zum Baumarkt fahren, wenn mir was kaputt geht, weil wenn mir die Milch sauer wird, kann ich auch nicht zum Supermarkt gehen. Und klar, man bunkert dann natürlich, das kennen wir ja irgendwo auch spätestens seit März 2020, das ganze Thema Bunkern. Jetzt ist aber auf dem Boot nur begrenzt Platz. Also ich kann natürlich Diesel fassen und ich kann Tomatendosen kaufen und ich kann Wasser auffüllen und ganz viel Werkzeug und Ersatzteile mitnehmen. Aber ich habe nur begrenzt Platz und wenn ich zu viel mir reinlade ins Boot, dann bin ich nicht mehr so wendig und kann nicht mehr so reagieren auf wechselnde Winde zum Beispiel. Das ist bei einem Einrumpfboot nicht so dramatisch wie bei einem Katamaran, aber es ist trotzdem nicht so richtig gut, wenn man zu schwer im Wasser liegt. Und ich finde diese Analogie eigentlich auch als Strategie ganz, ganz gut, wenn man nämlich weiß, was passiert. Wenn man nämlich nicht weiß, was passiert, kann ich auf der einen Seite mir überlegen, okay, was ist denn jetzt im Fall B, C, D, also was für Eventualitäten könnten passieren und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Also dann schon so ein bisschen zu gucken, da ist dann halt Bunkern eine Strategie, aber auch überhaupt nicht die beste und auch nicht die einzige. Ich kann natürlich Geld auf der hohen Kante haben, klar. Was auch wichtig ist bei so sogenannten Redundanzen, ist auch das Beziehungsnetz, also dass ich ein tragendes Netz habe an gelingenden Beziehungen, an Beziehungen, weil das mich im Notfall auch auffangen kann. Also dass ich gucke, auf der einen Seite, dass ich so ein bisschen meine Fallback-Strategien mir immer schon zurechtlege und auf der anderen Seite, und das ist aber so diese Seite, das nicht zu schwer im Wasser liegen, dann zu gucken, wie kann ich aber auch immer wieder Sachen abstoßen und loswerden und wie bin ich leicht und wendig für Dinge, die ich nicht absehen kann, die vielleicht schnell mal passieren können. Also wenn ich mich zu sehr belade mit wahnsinnig hohen Fixkosten zum Beispiel, das gilt sowohl für Einzelpersonen als auch für Organisationen, dann bin ich halt nicht wendig. Wenn ich auf der anderen Seite meine ganzen Lieferbestände, also nur so auf Abruf habe und überhaupt gar nichts gelagert habe, dann bin ich hatten wir auch 2020, dann gibt's halt dann Notfall halt dann Engpass, Lieferengpässe. Also das sind immer so dieses Abwägen und ich nenne das eben, diese Strategie nenne ich deswegen so diesen Sweet Spot zu finden, der ist bei jedem anders und das ist bei jeder Organisation anders, zwischen auf der einen Seite Backups oder Redundanzen, also was sind meine Rückfallstrategien und auf der anderen Seite aber auch Minimalismus, also immer so ein bisschen zu gucken und das ist, bei mir ist der woanders, als er wahrscheinlich bei dir ist, also bei meiner Mutter ist, also bei meinem Freund ist, das so ein bisschen für sich rauszufinden, wie viel brauche ich denn tatsächlich, um mich einigermaßen sicher zu fühlen und was kann ich aber auch abstoßen. Also das ist eigentlich meine Lieblingsstrategie.
Und das hat ja auch viel mit Balance und so einer Verbundenheit zu dem Gespür dafür, was ist eigentlich, was bedeutet denn in dem Kontext oder für mich persönlich Balance, ne? Oder was oder so ein, und auch die ist, das ist ja auch was ich finde auch schon das Bild irgendwie, ist ja auch etwas, was nicht ganz starr ist, sondern auch in einer gewissen Schwingung vielleicht auch ist, um sich zu halten.
Ja, und es kann sich auch ändern. Also auch abgesehen davon, dass es bei mir anders ist als vielleicht bei dir, ist es auch bei mir dieses Jahr vielleicht auch anders als letztes Jahr. Also das kann ja auch sein. Aber immer wieder zu spüren, wie du schon sagst, wo stehe ich da gerade, was brauche ich vielleicht, was brauche ich gerade nicht.
Und ich bin auch nicht verkehrt, wenn das, also das finde ich so als Meta-Thema, ich bin halt nicht verkehrt, nur weil ich mich mit der Ungewissheit vielleicht nicht wohlfühle oder weil es Ungewissheit in meinem Leben gibt, ne? Sondern sie gehört eben dazu und bei Menschen, die sie vielleicht nicht so sehr sich mit ihr verbinden oder sie nicht so sehr wahrnehmen, sind dann vielleicht auch trügerische Gewissheiten. So.
Ja.
Also im Sinne von, was ist schon gewiss? So. Das klingt so fatalistisch, aber.
Ja, genau. Aber es ist so, es gibt dieses coole Dreieck und auch die Pyramide der Ungewissheit, glaube ich, weiß gar nicht, auf Deutsch klingt es ein bisschen holprig immer. Und da gibt's, glaube ich, ganz an der Spitze ist der kleinste Teil, ist dann nur das, was wir wissen, also das, von dem wir wissen, dass wir es wissen. Und dann kommt darunter natürlich das, von dem wir wissen, dass wir es nicht wissen. Das ist dann sozusagen, wo die Wissenschaft zum Beispiel dran arbeitet. Ja, also da ist was schon erkannt worden, dass wir was nicht wissen. Vor 200 Jahren zum Beispiel, oder vor 300 Jahren, wurde nicht gewusst, dass da mit Schwerkraft irgendwas ist, was man erforschen könnte. Also das war einfach noch gar nicht in diesem Teil dieser Pyramide mit drin. Ne? Das war dann sozusagen noch, was wir gar nicht wissen, dass wir nicht wissen. Und das heißt, dieser Teil, also der nochmal ganz unten ist, von dem wir gar nicht mal wissen, dass wir es nicht wissen, das kann man natürlich auch nicht messen und nicht wissen, weil es ja nicht wissbar ist, aber es ist viel größer, vermutlich viel, viel größer als alles andere. Also auch diese ganzen, das wissen wir, was wir nicht wissen, das wissen wir nicht, was wir wissen. Also das sind die kleineren Teile und das, was wir gar nicht wissen und das wir auch nie werden wissen können, wie zum Beispiel sich eine Fledermaus fühlt, wenn sie da fliegt und nicht sieht und sich nur mit Ultraschall orientiert. Das können wir gar nicht, also weil uns da einfach die Sinne auch fehlen. Also es gibt immer so viele Dinge, die wir gar nicht wissen können. Und das, ich finde es vielleicht beunruhigend, aber auf der anderen Seite auch so tröstlich, dass es eigentlich so normal ist, so wahnsinnig viel gar nicht wissen zu können.
Ja, ich habe das manchmal im Planetarium tatsächlich, das neulich erst wieder gedacht, dass ich das auch sehr befreiend finde, mich immer mal wieder so zu kontextualisieren in dem großen Ganzen. Und deswegen, und das große Ganze, das finde ich auch sehr schön an Planetariumsbesuchen, die ich total feiere. Das große Ganze findet sich ja auch im ganz Kleinen, wie, also die, im, und das ist dann vielleicht auch das Erleben der Fledermaus, aber auch wie Komposition der Natur, wie krass das alles ist. Da findet sich ja so dieser, in diesem Mikro findet sich eben auch ein Teil des Makros dann wieder. Und das kann so eine Demut verleihen, die, glaube ich, tatsächlich auch ForscherInnen, die ich manchmal dafür beneide, dass sie sich jeden Tag da so reinbegeben und sich selbst vielleicht auch reflektieren, nochmal bewusster, als ich es tue, in ihrer Unbedeutsamkeit. Die, glaube ich, für die spielt das halt eine ganz, oder es ist anders präsent als für Leute wie mich zum Beispiel, die in so einer Organisation arbeiten und dann natürlich Dingen vielleicht auch nochmal anders Bedeutung geben oder die Wichtigkeit dann vielleicht auch nochmal anders sich anfühlt. Und ich muss mich dann immer daran erinnern, es ist keine OP am offenen Herzen, auch wenn mir das alles wichtig ist, was ja schön ist. Es stirbt niemand, wenn die E-Mail nicht rausgeht jetzt.
Ja, das ist ein total schöner Punkt, den du ansprichst, weil das ist ja auch was, der Umgang mit Fehlern, der gehört natürlich auch mit zum Umgang mit Ungewissheit, weil ich versuche ja irgendwie durch diese Vermeidung von Fehlern ja auch immer so ein bisschen alles unter Kontrolle zu halten und da brauchen wir auch eine offenere, da brauchen wir definitiv einen offeneren Umgang mit Fehlern. Und weil du gerade gesagt hast, Operation im offenen Herzen, es gibt natürlich Situationen. Also ich hätte auch gerne, dass der Pilot in dem Flugzeug, wo mein Sohn mitfliegt, sich da jetzt nicht vertut mit den Instrumenten. Also das kann man gar nicht so pauschalisieren. Also weil es ja gerne mal dann gesagt wird, so hey, fail fast, fail forward, ey, alles easy. Und da finde ich aber wiederum wichtig, diese Fehler, also so eine Offenheit zu haben, so eine offene Fehlerkultur zu haben, dass wenn dann Fehler passieren, und die passieren ja immer, dass die geteilt werden und dass man dann zumindest dem System oder auch anderen Menschen, die ja Teil eines Systems sind, die Möglichkeit gibt, aus diesen Fehlern zu lernen. Also das finde ich dann wieder so spannend. Und dann kann ich den Bogen noch einmal schließen zum Segeln, weil wir nämlich, also beziehungsweise ich, mein Freund macht überhaupt kein Insta, aber also ich verfolge viele segelnde Familien auf den sozialen Medien. Und ich bin immer total dankbar, wenn die von Fuck-Ups erzählen. Also wenn die halt irgendwie posten so, boah, scheiße, wir haben unsere Propellerdichtung zum Beispiel, das ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte, weil das war für mich so, wow, unsere Propellerdichtung nicht gecheckt, bevor wir losgesegelt sind von Fiji nach Neuseeland. Das sind irgendwie, weiß ich nicht, 2000 Seemeilen oder 1500, also es ist verdammt viel Wasser zwischen den beiden Ländern so, und denen ist halt mittendrin Wasser ins Boot gekommen, weil sie das halt nicht, und sie konnten das lösen und sie sind gut angekommen, aber boah, also möchte ich nicht erleben, so mitten auf dem Ozean hast du auf einmal Wasser im Boot, und das war für mich dann halt sofort auf der Liste ganz oben, okay, auf jeden Fall müssen wir das nächste Mal, wenn wir eine größere Fahrt machen, Propellerdichtung checken, weil du kannst auf dem Boot, kannst du ja unendlich viel reparieren und checken und festziehen, und wenn du hinten fertig bist, kannst du vorne wieder anfangen, weil durch die ständigen Bootsbewegungen wird ja alles immer irgendwann locker, aber das sind so diese geteilten Fehler, und das kann man ja auch nur machen, wenn man dann nicht andere beschämt, zum Beispiel, dass dann sowas passiert ist.
Ja, und auch gerade im Organisationskontext denke ich, dass auch häufig dieses Fail fast, wenn ich mir so Tech-Unternehmen angucke, wie zum Beispiel Facebook, ich denke ja, dass aber das, was ihr da tut, das hat große Auswirkungen, ne? Und im Zweifelsfall kann das ganze Länder destabilisieren, wie wir das gesehen haben, und wirklich richtig gefährlich werden. Und dann ist es schon wichtig, darüber zu reflektieren, was für Konsequenzen hat mein Handeln. Denn insofern, ja, ist das vielleicht auch eine ganz schöne Überleitung auf die Organisationsperspektive, weil das ja miteinander verbunden ist, das individuelle Verhalten, das vielleicht nicht die OP am Herzen, sondern es geht um eine E-Mail so, aber im Kontext des großen Ganzen, wie wir uns in Systemen verhalten und auch als Organisationen uns vielleicht unserer, der Konsequenzen und des Einflusses unserer Handlungen bewusst sind, gibt's dann doch schon große Wirksamkeit und Bedeutsamkeit und die Notwendigkeit, darüber zu reflektieren und wenn dann Fehler passieren, damit einen guten Umgang zu finden. Wie kann ich denn gerade in großen Systemen, wo ich mich vielleicht manchmal auch, wo ich natürlich in meiner Macht dann irgendwo im Sandwich, vielleicht auch in der Führungsrolle durchaus auch eingeschränkt bin, wie kann ich denn da unterstützen, dass wir uns vielleicht trauen, mehr Ungewissheit auch zuzulassen, uns mehr auch ins Ungewisse zu bewegen, vielleicht auch mal was Neues auszuprobieren?
Also ich finde gerade in Organisationen, dass wir zum Teil, also zumindest beobachten, was wir jetzt beobachten, dass zu wenig passiert, das sind so diese wirklich so ungerichtete Zeit. Ungerichtete Zeit, wo man halt nicht, und ich kenne das von unserer eigenen Arbeit und von unserem eigenen Institut, dass es extrem schwer ist, Zeit zu finden für ungerichtete Zeit, aber dass es tatsächlich wahnsinnig wertvoll ist, sich diese Zeit zu geben. Und damit meine ich, keine Agenda-Punkte jetzt abzuarbeiten, jetzt kein Timeboxing zu machen, was man halt sonst vielleicht gerne mal so in Meetings und gerade so in agilen Strukturen macht, um möglichst effizient zu sein. Also nichts gegen Effizienz, um Gottes Willen. Keiner braucht noch mehr ineffiziente Meetings. Und dennoch oder trotzdem, es kann sein, einmal im Monat, es kann sein, einmal im Quartal sich die paar Stunden zu nehmen. Noch besser ist, einen Tag sich zu nehmen, vielleicht sogar mal ein Wochenende zu nehmen, wo man gemeinsam diese ungerichtete Zeit hat, um Dinge anzusprechen, um Ideen auch mal hoch, dass Ideen mal hochgespült werden können, die vielleicht in der ganzen Zeit davor überhaupt keinen Raum gehabt haben, aber keine Priorität gehabt haben. Also diesen Wert in diesen Zwischenräumen, wo man jetzt nicht tatsächlich an was Konkretem jetzt arbeitet, was man schon weiß, sondern wo man eben sagt, okay, also das ist jetzt mal so ein luftleerer Raum, da kann jetzt mal was entstehen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich da gerne mit reingebe. Und auch diese Gewissheit in der Ungewissheit zu haben, dass immer irgendwas passiert. Also man geht ja gerne mal diese Vorstellung, diese Hybris, boah, wenn ich jetzt das nicht mache, dann passiert nichts. Wenn ich jetzt mich nicht drum kümmere, dann ja, aber, ja und gleichzeitig passiert trotzdem immer irgendwas. Und man kann nicht wirken. Das finde ich eben das Schöne in lebendigen Systemen. Also wir haben es ja nicht mit einem Schweizer Uhrwerk zu tun, auch wenn wir unsere Organisationen gerne so behandeln und die Leute gerne so wie die Zahnräder im System. So funktioniert es ja nicht. Also wir haben es ja mit lebendigen Organismen eigentlich zu tun, mit Organisationen. Und die sind komplex. Das heißt, dass ich, wenn ich A mache, nicht unbedingt absehen kann, was jetzt passiert. Also wir gehen ja gerne davon aus, ich mache A und es passiert B und ich kann das irgendwie vorhersehen. Kann man manchmal irgendwo auch. Ich kann vielleicht einen Teil davon vorhersehen, was passiert, wenn ich A tue. Ganz viele Nebenwirkungen vielleicht aber kann ich nicht absehen. Also das hatten wir in den letzten 40, 50 Jahren ja ganz krass jetzt mit diesen Klimanebenwirkungen von dem, was da alles gemacht wurde. Das heißt, ich habe ganz viel, was nicht absehbar ist, was passiert. Und sogar dann, wenn ich meine, es passiert nichts, dann passiert ja nur nicht das, was ich erwartet habe. Aber es passieren ja immer trotzdem Dinge. Das heißt, in jedem Moment, in jeder Sekunde gestalte ich irgendwie mit, welche Zukunft Wirklichkeit wird. Also das ist so dieser, dass die Gegenwart ist eigentlich nur das Kniegelenk zwischen dem, was war und dem, was wird. Und ich kann in jedem Moment ständig mit ausrichten und mit entscheiden, mit welcher Einstellung, mit welcher Haltung. Und das finde ich extrem tröstlich. Und das ist auch was Leute in Organisationen gerne vergessen. Und was Führungskräfte, finde ich, ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gerne mehr mitgeben, dass sie immer auf jeden Fall wirken.
Was ja auch was sehr kann ja sehr empowernd sein, buchstäblich, ne, in diese Verantwortung auch zu gehen. Und ich sehe das manchmal durchaus, oder ich beobachte das kritisch, wenn auch so in der Theorie gelehrt wird, oder also auf der im Übergang von Theorie zu Praxis, dass das Führung kann auch sehr entmündigend sein. Ne? So, ich kümmere mich drum, ich stelle mich vor meine Leute, so dass natürlich, ich weiß, was damit gemeint ist, nur im Kern, alle wirken, alle sind ein Teil davon und alle sind erwachsene Menschen, die auch in dieser Eigenverantwortung sich erleben können. Und das heißt dann im Zweifelsfall auch eben zu lernen oder in das Können zu gehen, mit Ungewissheit umzugehen. Also es hat auch viel mit Ermächtigung zu tun, ne? Gerade im Organisationskontext.
Ganz, ganz viel mit Ermächtigung, ganz viel mit dieser Eigenverantwortung, von der du auch schon gesprochen hast. Also auch dieses Bewusstsein zu haben, dass es eine Rolle spielt, wie ich hier bin. Und es spielt eine Rolle, dass ich hier bin. Und das ist das Ganze, es gibt ja dieses Showing Up, also den Begriff des Showing Up. Also wie bin ich da? Bin ich da für jemanden? Bin ich tatsächlich in der Situation da? Bin ich in einem Meeting und schreibe nebenbei E-Mails? Also es sind so Sachen, das passiert mir auch, ja, weil es, wie gesagt, viel zu viele ineffiziente Meetings. Aber das macht einfach einen Unterschied. Also bin ich tatsächlich anwesend, halte ich mit dem Raum, das klingt ja immer so ein bisschen esoterisch, aber halte ich mit dem Raum, bin ich tatsächlich mit meiner Aufmerksamkeit irgendwo auch da. Und das ist ja auch dieses Thema mit, wohin richte ich meine Aufmerksamkeit. Das macht einen riesen Unterschied. Und das ist für jeden Einzelnen, für jede einzelne Mitarbeiterin. Und das kann auch keine Führungskraft abnehmen.
Und trotzdem ist es ja schon so, dass wir alle Bedürfnisse nach Freiheit, aber auch Sicherheit haben. Die sind unterschiedlich ausgeprägt. Würdest du nicht auch sagen, dass es dann trotzdem auch ein Stück weit eine Führungsaufgabe oder auch eine Organisationsaufgabe ist, Sicherheit zu geben? Und wenn ja, wie vereinbare ich das mit der Unsicherheit oder der Ungewissheit, die eben vielleicht auch zu einem Unsicherheitsgefühl führt, die du mal da ist?
Das ist eine gute Frage. Es ist die Aufgabe einer Führungskraft, Sicherheit zu geben. Ja, vielleicht im Sinne von psychologische Sicherheit würde ich dir sofort zustimmen. Da ist wieder die Frage, wie definiere ich die Sicherheit, die ich meine? Also ist es das Gewissheitsthema wieder? Weil die kann keine Kraft geben, weil die weiß auch nicht, die kann auch nicht in die Glaskugel gucken. Die kann in die Glaskugel gucken, aber da wird sie nicht viel sehen wahrscheinlich. Kann sich irgendwelche Berater oder die Leute können sich Berater ins Haus holen, Zukunftsberater, die irgendwas von Trends erzählen. Klar, aber die Sicherheit gibt's ja nicht. Diese psychologische Sicherheit und diese Sicherheit, dass man da gesehen wird und dass man da gehört wird als Person und dass, also diese Arten von Sicherheit, ja, absolut, finde ich, ist die Aufgabe einer Führungskraft.
Und es wird ja auch ein Stück weit unaufrichtig, wenn ich Gewissheiten verspreche, die aber einfach nicht da sind, ne? Und deswegen finde ich, und das ist dann auch spannend, auch in den Organisationen, in den Zwängen, in denen wir uns, glaube ich, zum Teil dann doch bewegen, dass vielleicht auf der einen Seite verlangt wird, auch in globalen Finanzmärkten verlangt wird, eine gewisse Planungssicherheit zu haben, Ziele zu planen und auch zu erreichen. Und auf der anderen Seite aber eigentlich das, was genau Vertrauen stärkt und Sicherheit schafft und gibt, kann ja auch bedeuten, dass ich einfach transparent bin, ne? Und dass ich offen und ehrlich auch sagen kann, was ist. Und das heißt im Zweifelsfall auch zu sagen, was weiß ich eben auch nicht so oder was kann ich auch nicht versprechen. Und das kann sich, glaube ich, aber durchaus wie ein Dilemma anfühlen.
Ja, und vielleicht ist dieses Dilemma auch immer so ein bisschen verknüpft mit dem, dass wir Ungewissheit und Unsicherheit oder Sicherheit und Gewissheit gleichsetzen. Das, glaube ich, hat einen Teil damit zu tun, weil, also das habe ich irgendwann für mich so festgestellt, wenn ich über die beiden Begriffe oder wenn ich die irgendwie so wechselhaft verwende, dann verwirre ich mich selber, weil im Grunde ist es, also Ungewissheit ist nicht zu wissen, was passiert. Und die Unsicherheit kann daraus entstehen als Gefühl. Aber ich sage ja nicht, ich fühle mich ungewiss. Ich fühle mich unsicher. Und die Frage ist ja, wie schaffe ich Sicherheit in der Ungewissheit? Und das ist dann vielleicht der erstmal gefühlte Widerspruch, der aber kein Widerspruch sein muss. Aber wenn ich mich anerkenne, dass ich es nicht weiß, dass es ungewiss ist, dann kann ich mich damit beschäftigen, okay, und was braucht's jetzt? Was braucht's jetzt, um in dieser Ungewissheit trotzdem Sicherheit herzustellen? Und da sind wir vielleicht wieder ein bisschen bei dieser Sweet-Spot-Geschichte. Also ich habe da zum einen halt diese Überlegungen, wo ich gemeinsam auch mit dem Team mich mal hinsetzen kann sogar und sagen, hey Leute, jetzt mal, wenn es blöd läuft, sitzen wir jetzt vielleicht die nächsten 3 Monate. Also wir hatten ja letztes Jahr die Situation mit dem furchtbar unnötigen Krieg, mit diesem tragischen Krieg, dass da auch wieder Versorgungsengpässe gab. Ja, also sich da auch hinzusetzen mit dem Team und zu sagen, okay, also wenn wir jetzt so weitermachen wie jetzt, die nächsten 3 Monate, danach haben wir dann zum Beispiel, weil die nicht keine Kabelbäume mehr, ja. Wir müssen uns jetzt mal überlegen, was passiert, wenn. Also überlegen wir uns das gemeinsam. Dass wir eben auch Strategien auch erarbeitet werden. Zum einen. Das andere ist aber auch zu gucken, wo ich vorhin gemeint habe, dieses Beziehungsnetz auch zu stärken. Also wie transparent kommuniziere ich auch? Wie sehr existiert in meinem Team oder in meiner Organisation auch Vertrauen, dass man sich auch aufeinander verlassen kann? Also das sind lauter so, wo man immer so ein bisschen abwinkt, vielleicht softe Themen, die aber gar keine soften Themen sind, wenn wir uns ernsthaft damit beschäftigen, wie wir gut mit Ungewissheit umgehen. Also ich weiß nicht, ob das bei dir schon Thema war mal, aber es gibt ja diese Inner Development Goals Bewegung, und die parallel zu den SDGs sozusagen, zu den Sustainability Development Goals, die sich einfach gefragt haben, hey Mann, wir wissen schon so lange, was eigentlich gerade passiert. Wir hätten die Ressourcen, wir hätten die Fähigkeiten, wir haben die Werkzeuge, wir haben alles. Wieso bewegen wir uns zu langsam und zu wenig? Und da eben auch diese Hypothese, die sich aber immer mehr als richtig herausstellt, ist, dass uns die inneren, also eben gerade diese in Anführungszeichen soften Fähigkeiten und die soften Faktoren fehlen. Also ob das jetzt sowas wie Komplexitätsbewusstsein ist, aber bis hin zu Kooperationsfähigkeiten, Kommunikationsfähigkeiten, Vertrauen, Demut, diese ganzen Themen, die man immer so ein bisschen auf die Personalabteilung und die Führungskräfteentwicklung geschoben hat, wo man jetzt immer mehr merkt, so, also wir brauchen das in der kompletten Organisation. Und das sind die Fähigkeiten und das sind eigentlich die Voraussetzungen, die wir brauchen, um diese Sicherheit zu schaffen, die wir in Ungewissheit, in Komplexität brauchen.
Und die heißen Inner Development Goals? Also parallel zu den Sustainable Development,
Genau. Das ist, parallel ist nicht ganz richtig, weil die Sustainability Development Goals sind ja 2014 von den UN so top-down entwickelt worden und sind auch umstritten natürlich, weil es ganz viele Leute auch gibt, zu Recht, die das kritisieren und sagen, wie kann man das in diese 17 Nachhaltigkeitsziele einfach so unterteilen, diese 17 Ziele, die eben erreicht werden sollen von allen Organisationen, von allen Ländern, von allen Einzelpersonen letztendlich, um weiterhin 2030, 2040 in einer lebenswerten Welt zusammen, also in einer gerechteren, noch lebenswerteren Welt zusammenleben zu können. Und das heißt, mit diesen 17 Nachhaltigkeitszielen hat man vor allem das Was definiert, also was wir brauchen, dass dann so alle Menschen haben genug zu essen, Bildung für alle, sauberes Wasser, saubere Natur, Artenschutz, mir fallen jetzt dann nur 5 oder 6 ein spontan, aber es sind eben diese 17. Und da fehlen sicher auch noch ein paar, kann man jetzt sagen, es sind sicher mehr als 17. Und Anfang 2020 hat sich eine Gruppe sehr gut vernetzter Schweden, und wenn ich sehr gut vernetzt sage, meine ich sehr gut vernetzt im Organisationsentwicklungs- und Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Und eine Gruppe von Schweden hat sich genau diese Frage gestellt 2020. Wir wissen, was zu tun ist. Wir haben die Tools, wir haben die Ressourcen, wir haben die Fähigkeiten. Wieso passiert zu wenig, zu langsam? Und diese Hypothese aufgestellt, es liegt möglicherweise daran, dass uns gewisse Kapazitäten, gewisse Fähigkeiten als Menschen fehlen, die vielleicht auch unterentwickelt sind. Und daraufhin haben sie eine globale Studie gestartet, wo sie gefragt haben, welche Fähigkeiten braucht es denn? Und dann kamen die 23 Inner Development Goals dabei raus. Und das ist eben die IDG, also Inner Development Goal Initiative, die jetzt unterstützen soll, die Sustainable Development Goals zu erreichen. Und das ist eine weltweite Bewegung, die sich jetzt inzwischen total beschleunigt hat. Und ja, also ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir vom Institut unterstützen das und sind da auch Partner und Host in den Münchner Hub.
Ach toll, spannend. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes. Das resoniert sehr mit mir.
Also das wird dir auf jeden Fall, also schau dir das auf jeden Fall an, und das ist, glaube ich, für deine Zuhörerinnen und Zuhörer auch extrem spannend. Und ich weiß gar nicht, wo bist du denn? Wo sitzt du denn? Bist du in Berlin oder wo bist du?
Hamburg.
Hamburg. Da gibt es inzwischen auch schon mindestens einen Hub.
Das werde ich mir ansehen.
Wenn es interessiert von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern, einfach mal auf der Seite gucken, innerdevelopmentgoals.org, und da gibt es bei dem Reiter Community gibt es dann eine ganze Liste. Und inzwischen in Deutschland, ich weiß gar nicht, sind mehrere Dutzend, glaube ich, Hubs inzwischen. Da kann man auch gucken, wo in seiner Nähe ist denn dann vielleicht auch so ein Hub. Und da gehört tatsächlich, also Ungewissheitstoleranz, glaube ich, gehört jetzt nicht oft, also ist kein eigenes von diesen Inner Development Goals, aber was zu Ungewissheitstoleranz ja auch dazugehört, da sind Aspekte damit auch mit abgedeckt.
Ja. Ich habe noch ein Thema kam mir gerade noch, als ich dir zugehört habe. Und zwar war ich kürzlich mit einer ganz neuen Form von, also es war so ein Gefühl, das habe ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal das gefühlt habe. Ich habe auf jeden Fall einen Podcast gehört, den kann ich ja auch nochmal verlinken, von die Ezra Klein Show, das ist ein New York Times Podcast, und es ging um künstliche Intelligenz. Und das ist ein Redakteur der New York Times, und der ist schon lange im Silicon Valley aktiv und spricht ganz viel mit Menschen, die an KI aktiv entwickeln, und er zitierte dann auch so Studien, dass dann erstaunlich viele Menschen sagen, oh, sie schätzen das jetzt gar nicht so unwahrscheinlich ein, dass die KI irgendwann auch gegen die Menschheit aktiv wird und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig auch, was da alles passiert und möglich wird, was ich schon auch immer seit Jahren mitverfolge, aber jetzt auch gerade mit ChatGPT ist das jetzt auch nochmal medial anders ins Bewusstsein gerückt und auch in der Praxis einfach nochmal ganz anders, auf einmal so schnell auch angekommen, dieses Thema, weil es, glaube ich, auch, also für mich auf jeden Fall greifbarer geworden ist in meiner täglichen Arbeit, was für Auswirkungen das haben kann. Mich beflügelt das tendenziell und macht ganz viel Raum auf, aber gleichzeitig habe ich schon auch sehr gespürt, oh, wow, was machen wir da eigentlich gerade als Menschen? Und oh, so Stichwort, wie hieß das? IDG. Mhm. Are we ready? Und wissen wir, was wir eigentlich gerade tun? Naja, und auf jeden Fall habe ich es da erlebt und wollte dich einfach fragen, wie präsent ist das Thema? Spielt es eine Rolle? Wie begegnest du dem so?
Danke für die Frage. Ja, also ich bin privat und eigentlich auch beruflich eine ganz große Leserin und Guckerin auch von Science Fiction tatsächlich, weil ich es unheimlich lehrreich auch finde und das ist wie so ein Imaginationstraining auch immer. Also was könnte denn alles passieren, wenn wir jetzt, also wenn sich das weiterentwickelt mit der KI, mit der Matrix, erinnern sich vielleicht einige so, 1997 war das ja schon. Und was ich daran so spannend finde, ist, wenn man sich mit diesen ganzen möglichen Zukünften auseinandersetzt, also ohne jetzt zu versuchen, in die Glaskugel zu gucken und vorherzusehen, was da passiert, wenn man sich diese ganzen unterschiedlichen möglichen Zukünfte vorstellt und sich tatsächlich mal damit auseinandersetzt und mit den Konsequenzen und sich dann auch mal auch fragt, okay, was davon ist eine wünschenswerte Zukunft, was davon ist eine nicht wünschenswerte Zukunft, dann kann ich nämlich auch ableiten, was ich im Hier und Jetzt machen müsste oder wie ich mich verhalten müsste, damit das eine eher wahrscheinlich und das andere eher unwahrscheinlich wird. Und das gibt dann ganz viel Selbstermächtigung. Da sind wir wieder bei dem Thema Selbstermächtigung und Selbstverantwortung. Und das ist, womit wir tatsächlich auch viel in Organisationen oder womit wir viel mit Bürgerbeteiligung auch arbeiten, zu sagen, hey Leute, ihr könnt euch das vorstellen und ihr könnt dann auch selber entscheiden im Hier und Jetzt, wie ihr mitgestalten wollt, bei der Entwicklung. Und das ist mit KI nicht anders als mit allen anderen Technologien auch. Also es hilft überhaupt nichts, sich da zu verstecken tatsächlich. Also viele Leute sagen ja, oh, geh weg damit, ich will damit nichts zu tun haben. Das verstehe ich. Nur wir sind jetzt alle tatsächlich gefragt. Ja, ob es jetzt die Lehrer sind, ob das Schüler sind, ob das Eltern sind, ob das PolitikerInnen sind, ob das Führungskräfte sind. Also jeder ist eigentlich gefragt, sich jetzt mal hinzusetzen, damit auseinanderzusetzen. Okay, was heißt denn das jetzt gerade für mich? Was halte ich für ein wünschenswertes Szenario? Was halte ich für ein weniger wünschenswertes Szenario? Und was lässt sich davon immer jeweils ableiten für mein Handeln im Jetzt? Ja, also ich hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren immer wieder die Diskussion, dass ja gerade zum Beispiel Facebook, die arbeiten ja mit ihren ganzen Algorithmen, die sammeln natürlich Daten wie wahnsinnig, weil Daten ist ja das neue Öl und können dadurch auch Wahlen beeinflussen. Das haben wir ja auch erlebt. Was bedeutet das aber für den Einzelnen, wenn ich das für eine nicht wünschenswerte Zukunft halte, dass die sozialen Medien sowas können oder dass überhaupt ein großer Konzern oder Konzerne sowas können, dann bedeutet das vielleicht auch für mich, mich immer wieder zu fragen, wie ich diese sozialen Medien selber auch nutze und wie ich sie füttere. Das heißt dann nicht, dass ich sie nicht benutzen darf, aber die Art und Weise, wie ich sie benutze, ob ich dann zum Beispiel, um mein Produkt zu vermarkten, tatsächlich auch auf die sozialen Medien zurückgreifen will. Also das sind einfach Entscheidungen, von denen ich mir klar machen muss, dass sie dazu beitragen, was für eine Art von Zukunft da entsteht. Also da hat jeder auch eine Verantwortung, eine Mitverantwortung. Und von daher eben, um deine Frage zu beantworten, das beschäftigt uns ganz, ganz viel. Also diese Technologiethemen beschäftigen uns sehr viel immer im Hinblick auf Selbstverantwortung, Mitgestaltung.
Darauf Lust zu machen, denn das frage ich mich häufig, wie können wir anderen Menschen noch Lust darauf machen, damit es nicht so homogene Blasen auch sind. Und jetzt gerade so, wenn ich mir Entwicklerteams angucke, die wirklich an dem Herz, also die wirklich kreieren, erschaffen, was da so an ganz unbekanntem, neuen und ganz eigenständigem dann auch entsteht. Meine Hypothese ist, und die ist, glaube ich, auch validiert, das ist nicht gut. Diversität tut gut und diese homogenen Gruppen, das ist grundsätzlich erstmal nicht die allerbeste Idee. Allerdings fühlt es sich ein Stück weit an wie so eine unvermeidbare Selektion und ich glaube, dass das nicht so ist, haben wir auch erkannt. Und eine Lösung, also was heißt Selektion, ne? Aber wollen eben nur, also es sind vor allem weiße Männer, die da im Silicon Valley sitzen und programmieren, ne, mit einem gewissen Background vielleicht auch, Zugang zu Ressourcen, Bildung und so weiter. Und dann frage ich mich schon, oder dann sehe ich eben immer diesen Aspekt von, wie können wir solche Räume öffnen und auch Lust darauf machen, zu partizipieren. Und jetzt sind natürlich, Entwicklung ist jetzt ein Beispiel, ne, aber es ist ja nicht nur, ich entwickle etwas und programmiere, sondern eben auch so BürgerInnenpartizipation. Ich verstehe vielleicht auch nur im Ansatz, was da passiert, weil Ja, weil es vielleicht, ja, weil ich erkenne, was da für ein Wert drin liegen kann und weil ich irgendwie auch mich damit verbinden kann und erkenne, dass es auch für meine Zukunft bedeutsam ist und auch mir Spaß machen kann und auch Spaß machen kann, damit zu arbeiten und nicht nur etwas ist, was uns Angst macht, vor dem wir so am liebsten den Kopf in den Sand stecken wollen würden. Ich finde es spannend in Organisationen, weil ich glaube, dass das auch etwas ist, was wir total unterschätzen, dass wir auch in auch unseren ArbeitskollegInnen, also auch denen Lust an sowas machen können. Und dadurch, dass jetzt diese zukunftsweisende Technologie zum Teil sicherlich auch rapide in Organisationen, weil es einfach so viel Sinn ergibt und Ressourcen spart und so weiter, Einzug halten wird, ist es auch eine Chance, Lust darauf zu machen, kritisch zu hinterfragen und Zugänge zu finden, die vielleicht vorher nicht da waren, weil es sich eben irgendwo in Silicon Valley Büros abgespielt hat oder irgendwo in, auch meinetwegen auch in Zukunftsworkshops, ne, weil das eben weiter weg war von der Realität und dadurch, dass es jetzt vielleicht auch irgendwo in kleinen Organisationen, ne, und auch an anderen Arbeitsplätzen Einzug erhält, glaube ich, entsteht auch eine Form von vielleicht demokratischerem Zugang dazu. Und da können wir einander auch Lust machen und partizipieren. So.
Das ist super, super schön, dass du das sagst. Ja, also, weil es gibt eine Fähigkeit, nennt sich Futures Literacy. Und Futures Literacy, also wenn man so auf die ganze Beschäftigung mit Zukunft und Zukünften guckt, dann gibt es eigentlich so zwei Hauptströmungen. Die eine Hauptströmung ist dieses ganze Foresight-Thema, dieses Glaskugel-Ding. Und ich habe wahrscheinlich ist vorhin schon durchgeklungen, dass ich davon nicht so wahnsinnig viel halte. Trendforschung ist ja irgendwie ganz nett, aber es ist halt immer sehr ungenau und es ist eine Hypothese und es ist alles sehr spekulativ und es ist ja auch in Ordnung, solange es Leuten nicht verkauft wird, als das, was tatsächlich passiert. Ja, also ich habe ein schönes Beispiel, 2020 Corona kam und es gab ein ganz großes Zukunftsforschungsinstitut in Deutschland, die das dann irgendwie nicht mit einberechnet haben, dann kam hinterher irgendwann der Spruch, naja, Corona hat die Timeline unterbrochen und ich fand, also ich habe das gehört und dachte mir, was für ein riesengroßer Bullshit, also es gibt nicht die Timeline, das Dinge passieren halt. Und das ist aber, was uns dann gerne mal suggeriert wird, dass man das vorhersehen kann. Man kann es aber nicht vorhersehen. Das heißt, die andere Richtung neben Foresight ist Futures Literacy. Es ist mehr so Richtung, ich stelle mir verschiedene mögliche Zukünfte vor. Es können plausible Zukünfte sein, es können wahrscheinliche, es können unwahrscheinliche sein. Und überlege, was macht diese Vorstellung mit mir und wie kann ich da irgendwo auch mitgestalten? Und dieses Futures Literacy kann man super spielerisch lernen, das kann man super spielerisch üben. Wir haben selber dazu vor 3 Jahren eine Methode entwickelt, Navigate by Fiction nennt die sich, die wir auch in Bürgerbeteiligungsverfahren einsetzen, wo wir zum Beispiel Gruppen von Leuten, von zufällig zusammengewürfelten Leuten zusammenbringen, die dann anhand einer bestimmten Methode Zukunftsszenarien spielerisch entwerfen und die auf Basis von diesen Zukunftsszenarien dann mal so ein Worldbuilding machen. Also wie sieht denn dann so eine Welt in so einer Zukunft aus? Wie fühlt die sich an? Wie sehen dann die Häuser aus? Wie leben da die Leute? Was ist da für eine Politik? Wie ist das Gesundheitssystem? Und dann eine Persona entwickeln, die halt dann irgendwas erlebt. Und die entwickeln Zukunftsgeschichten. Und die haben wir dann gesammelt in der Bibliothek der Zukünfte. Und diese spielerische Auseinandersetzung, es gibt ganz viele, also da ist nur eine Methode von vielen, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch in München letztes Jahr den Speculative Futures, das Chapter von der Speculative Futures Initiative gestartet. Das ist auch eine globale Initiative und die haben auch Chapter in verschiedenen Städten. Und was wir halt hier machen wollen in München ist, dass wir Akteure, Akteurinnen zusammenbringen, zum Beispiel zum Thema KI. Es hatten wir letztens tatsächlich ein großes Meetup und da waren Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen eben da, die einfach das Thema interessiert hat, die wir dann mal hören wollten und da gab es einen kleinen Impuls dazu, von den Munich AI-Leuten, also von den Munich Artificial Intelligence-Leuten. Und dann haben wir sie aber eben mit diesen Methoden mal kreativ zusammenarbeiten lassen. Also was ergeben sich da für mögliche Zukünfte daraus? Und da waren Schauspieler dabei, da waren Leute aus dem Bildungssektor dabei, da waren Leute aus der Tech-Branche natürlich auch mit dabei. Also da waren Leute, die aus der Stadtverwaltung kamen. Also da waren wirklich, es war sehr spannend, weil es eben so divers war und weil dann auch Leute da waren, die halt gesagt haben, boah krass, ich hatte vorher ja gar keine Ahnung, ich hatte totale Berührungsängste und irgendwie habe ich jetzt aber schon mal so ein bisschen Lust bekommen, mich damit auseinanderzusetzen und das ist, glaube ich, das, was du eben auch angesprochen hast. Also wir machen den Leuten Lust und sagen, hey, das Zukunft ist nichts, was irgendwo im Silicon Valley gemacht wird für euch, sondern jeder und jede Einzelne ist halt ständig dabei, die mitzugestalten.
Was für ein schönes Schlusswort. Bevor, wir sind jetzt schon am Ende, bevor wir aber zu Ende sind, noch die Frage, wo können Menschen dich und deine Arbeit finden? Auf deiner Website, die verlinken wir auf jeden Fall.
Man kann mich finden auf meiner Website, die ist allerdings ein bisschen, die schläft ein bisschen. Also vor allem ist es das emergenz-institut.de, also das Institut für praktische Emergenz in München. Da passiert eigentlich das meiste und gerne auch unseren kleinen Podcast, wo wir uns damit beschäftigen, wie das Neue in die Welt kommt. Für die Leute, die aus der Münchner Umgebung ist, wir haben hier auch den Inner Development Goal Hub, also der das Thema, der oder die das Thema innere Entwicklung spannend findet hier aus der Region, kann total gerne sich bei uns melden und natürlich für das Thema kreative Zukunftsgestaltung auch gerne mich kontaktieren. Da haben wir auch unser Chapter mit regelmäßigen Meetups, wo wir uns zum Beispiel mit KI beschäftigen und das nächste Mal, glaube ich, mit dem Thema Bildung in der Zukunft.
Vielen Dank, liebe Rieke, für deine Zeit und die tollen Gedanken. Und es klingt alles sehr beflügelnd und auch hoffnungsgebend. Der Blick in die Zukunft muss ja nicht so sein. Und es ist schön, finde ich, auch hoffnungsvoll in die Zukunft zu gucken. Insofern vielen Dank dafür und alles Gute für dich.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut für das tolle Gespräch.
Ich hoffe, dass du für dich aus diesem Gespräch viel mitnehmen konntest. Ich auf jeden Fall. Es hallen in mir noch viele Worte nach, vor allem auch sowas wie ungerichtete Zeit, Zeit, um auf Ideen zu kommen und mit anderen Menschen in Verbindung zu treten. Auch erwartungsfreier Raum war so ein Wort, das ich mir notiert habe. Das Aushalten, nicht das Überspringen, sondern das Aushalten von Ungewissheit und auch das Vertrauen, das wir haben dürfen, dass daraus Gutes entstehen kann und dass wir nicht wirken können. Und vieles mehr hat auf mich gewirkt und auf dich vielleicht auch. Ich danke dir, dass du uns hier Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich freue mich übrigens immer riesig über 5-Sterne-Bewertungen für den Podcast. Das hilft dabei, dass er gefunden wird und Menschen erreichen kann, dort wirken kann, wo er hilft. Und deswegen vielen Dank dafür, auch fürs Weiterempfehlen. Vielleicht kennst du ja auch Menschen, für die diese Folge spannend ist. Dann freue ich mich riesig darüber. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche. Freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.